Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Zweifach zu spät, Obama in Afrika. Die Chinesen sind schon längst da und die Ikone Mandela ist todkrank. Dann.
Frau an den Herd, Mann an die Front. Diese Zeiten sind vorbei.
80% der SP-Delegierten sagen Ja zur Abschaffung der Wehrpflicht. Und in Ägypten ist es 40 Grad heiß, meteorologisch, aber auch politisch.
I think this kind of heavy-handed intimidation again reminds us of the Mubarak regime in its last days.
Das Regime Mursi erinnert mich an die Einschüchterungsversuche am Ende der Ära Mubarak, sagt Professorin Maris Tadros. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon Peter Vögeli. Und die Nachrichten des Tages hat Patrick Seiler.
US-Präsident Barack Obama hat auf seiner Südafrika-Reise die historischen Verdienste des schwerkranken Nelson Mandela gewürdigt. Der Kampf des südafrikanischen Nationalhelden gegen die Rassentrennung sei ein Leuchtfeuer für die ganze Welt gewesen. Mandela habe gezeigt, was möglich sei, wenn ein Volk gemeinsam für seine Rechte eintrete. Der Gesundheitszustand des früheren südafrikanischen Präsidenten ist nach wie vor kritisch. Der 94-Jährige liegt seit 3 Wochen mit einer Lungenerkrankung im Spital. US-Außenminister John Kerry hat seine Vermittlermission im Nahen Osten verlängert. Ein für morgen geplanter Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Thema Syrien sei abgesagt worden. Stattdessen wolle Kerry weitere Gespräche mit Israelis und Palästinensern führen, hieß es von Seiten der USA. Kerry bemüht sich, Israels Regierungschef Netanyahu und Palästinenser Präsident Abbas nach fast 3 Jahren wieder an einen Verhandlungstisch zu bringen. Die Staats- und Regierungsspitze Kroatiens hat mit einer Festsitzung im Parlament den EU-Beitritt gefeiert. Das Land ist ab Montag EU-Mitglied. Rund 350 Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften nahmen an der Sondersitzung in Zagreb teil. Mit dem EU-Beitritt werde ein Generationenziel erreicht, das eine Wende in der Entwicklung Kroatiens bedeute, sagte Staatspräsident Ivo Josipovic. Die Delegiertenversammlung der SP Schweiz stand im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums der Partei. Präsident Christian Löwra sagte, die wahren Patrioten in der Schweiz stünden links, sie hätten den Wohlstand in der Schweiz geschaffen. Die SP-Delegierten sagten einstimmig Nein zur Revision des Arbeitsgesetzes, welche es Tankstellenshops erlauben würde, künftig rund um die Uhr sämtliche Produkte aus ihrem Sortiment zu verkaufen. Der Volksinitiative zur Aufhebung der Wehrpflicht stimmten die Delegierten deutlich zu. Zum Epidemiegesetz, das am 22. September ebenfalls zur Abstimmung kommt, hatten die Delegierten bereits früher die Ja-Parole beschlossen. Die grünliberale Partei der Schweiz, GLP, lehnt die Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht ab. Reformbedarf bei der Armee gäbe es trotzdem, schreibt die GLP. Anstatt die Wehrpflicht abzuschaffen, würde man aber besser eine allgemeine Dienstpflicht einführen, mit der Wahl zwischen Zivilschutz, Zivildienst und Militär. Die beiden anderen Abstimmungsvorlagen vom 22. September empfehlen die Grünliberalen zur Annahme, also ein Ja zum Epidemiegesetz und ein Ja zur Revision des Arbeitsgesetzes. Der Parteivorstand der Grünen hingegen empfiehlt ein Ja zur Initiative für die Abschaffung der Wehrpflicht und ein Nein zur Änderung des Arbeitsgesetzes. Zum Epidemiegesetz hat er Stimmfreigabe beschlossen. Zum Sport. Nicht Tom Lüthi, sondern Dominik Eggeter hat heute beim Motorrad Grand Prix in Assen in der Moto2-Klasse für das Spitzenergebnis gesorgt. Fritz Bischoff fasst das heutige Sportgeschehen zusammen.
Dominik Eggeter fuhr nach 2011 in Valencia, heute in Assen zum zweiten Mal in seiner Karriere auf das Podest. Hinter dem spanischen Sieger Paul Espargaro und dem Briten Scott Redding wurde der 22-jährige Zürcher Zweiter. Tom Lüthi erreichte Platz 8, Randy Krummenacher wurde 12. Christoph Sauser ist neuer Mountainbike-Marathon-Weltmeister. Er siegte im österreichischen Kirchberg vor dem einheimischen Alban Lakata. Bei den Frauen sicherte sich Esther Sjøs die Bronzemedaille. Weltmeisterin wurde die Norwegerin Gunn-Rita Dohle. Der deutsche Marcel Kittel gewinnt die erste Etappe der Tour de France in Bastia im Sprint und ist damit der erste Träger des Maillot jaune. Eishockey. Der NHL-Vertrag zwischen Marc Streit und den Philadelphia Flyers ist unterschrieben. Der Wechsel des Berners damit perfekt. Mit einem Salär von jährlich 5,25 Millionen Dollar in den kommenden 4 Jahren ist er der meistverdienende Schweizer Mannschaftssportler. Und Automobil. Lewis Hamilton gewinnt das Formel-1-Qualifying zum Grossen Preis von Silverstone vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. Die beiden Sauberpiloten Nico Hülkenberg und Esteban Gutierrez wurden lediglich 15. und 18.
Nicht ganz alles rund lief an der ersten Etappe der Tour de France. Bis wenige Minuten vor Schluss hatte noch ein Teambus die Ziellinie blockiert. Es war in der Folge unklar, ob das Rennen nicht vorzeitig beendet werden musste. In der Unsicherheit kam es zu einem Massensturz. Die Wetterprognose. Morgen ist es im Norden zunächst noch bewölkt. Im Laufe des Tages wird es zunehmend sonnig bei 22 Grad. Im Süden ist es schön bei 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Für einmal wirft ein US-Präsident nicht den längsten politischen Schatten. Obama im Lande Mandelas. Welche Armee soll es denn sein?
Wollt ihr wirklich unsere Armee den Machos und Rambos überlassen?
Die SP Schweiz beschließt die Abschaffung der Wehrpflicht. Keine Ruhe in Ägypten. Ein Jahr Präsident Mursi. Und Bosniens Babyrevolution. Eine Geschichte aus politisch Absurdistan. Er ist quasi der große Halbbruder. Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten, ist in Afrika. Und trotzdem wird er nicht einfach mit offenen Armen empfangen, obwohl er der erste Schwarze ist, der das mächtigste Amt der Welt erobert hat. Ich habe Patrick Wölser in Johannesburg gefragt, warum nicht?
Wenn man mit den Leuten hier in Soweto nahe Johannesburg spricht, ist die Freude tatsächlich verhalten. Es erinnerte mich, wie es an der Haustüre zu Hause läutet und der Augenblick ist eben wirklich nicht günstig für einen Besuch. Hier ist es ähnlich. Der Besuch von Obama ist überschattet vom absehbaren Abschied von Nelson Mandela, der in kritischem Zustand in Pretoria in einem Spital liegt. Die Stimmung bei den Studenten hier in Soweto ist zudem verhalten, weil Obama zwar schwarz ist, aber in den Augen vieler Afrikaner eben doch westlich sozialisiert ist und deshalb wirklich nur als Halbbruder angesehen wird, sich bis jetzt sehr wenig für Afrika interessiert hatte. Und ein Student sagte mir außerdem, er sei nicht sehr beeindruckt von diesem schwarzen Präsidenten. Südafrika habe seinen ersten schwarzen Präsidenten mit Mandela doch bereits vor 20 Jahren gehabt.
Südafrika hat seinen eigenen schwarzen Präsidenten. Trotzdem, warum gibt es Kritik an den USA, zum Beispiel an den Einsatz von Drohnen? Aber warum wird gleichzeitig die massive wirtschaftliche Ausbeutung von Afrikas Bodenschätzen durch China klaglos hingenommen?
Die Chinesen, die zahlen zwar tatsächlich die schlechtesten Löhne, aber ihr Wirken in Afrika hat vor allem bei uns im Westen ein schlechtes Image. Hier in Afrika sind die Chinesen willkommen, man hat sie gern. Im Unterschied zu den Amerikanern oder europäischen Ländern sind ihre Leistungen eben nicht an moralische Auflagen geknüpft. Die Chinesen kommen hierher, wollen Geschäfte machen. Es sind Tauschgeschäfte, Mineralien gegen Brücken, Straßen, Schulen, Spitäler. Und diese Infrastrukturen knüpfen sie eben nie an Forderungen nach demokratischen Reformen oder wie es Obama in Senegal getan hat in seiner Rede, dass er die Diskriminierung von Homosexuellen auf dem afrikanischen Kontinent kritisiert. Das machen die Chinesen nicht und das gefällt den Afrikanern.
Mandela liegt im Sterben und Obama kann ihn nicht besuchen. Die Chinesen sind wirtschaftlich jetzt schon massiv präsent. Kommt Obama zu spät nach Afrika?
Vielleicht könnte man sagen, lieber spät als gar nie. Ich denke, Obama wird mit seinem Charisma viel verlorenes Terrain wieder gut machen. Aber Sie haben natürlich recht, er kommt zu spät. Vielleicht sogar zweimal zu spät. Zum einen liegt eben Mandela in Pretoria im Sterben. Obama wünschte sich offenbar seit Jahren ein Gipfeltreffen der beiden Präsidenten. Diese Präsidenten, welche beide ihr Land mit ihrer Wahl verändert haben, aber dazu wird es definitiv nicht mehr kommen. Obama hat heute klar gesagt, er verzichte auf einen solchen Besuch, er respektiere den Zustand Mandelas und vor allem auch die Familie. Aber auch wirtschaftlich kommen die USA tatsächlich ein bisschen spät auf diesen Kontinent. Sie sind vor allem Vietnam in Afrika militärisch präsent. Bewirtschaftet wird der Kontinent von den Chinesen dagegen schon seit 20 Jahren. Sie investieren jährlich 200 Milliarden Dollar mit ihren Tauschgeschäften. Und ich denke, die USA will ihre Versäumnisse hier nachholen. Das ist also nur so, interpretiere ich, dass Präsident Obama auf seiner Reise von etwa 500 Wirtschaftsberatern und Industriellen begleitet wird.
Obama hat verschiedene Reden gehalten, zum Beispiel heute in Pretoria und heute Abend wird er noch in Johannesburg sprechen. Was ist die Botschaft des US-Präsidenten?
Obama hat nach dem Gespräch mit Staatspräsident Jacob Zuma in Pretoria wie in Senegal die Demokratie hier in Südafrika gelobt. Es ist ja auffallend, dass er eben drei Länder besucht hier in Afrika, die mehr oder weniger eben funktionierende Demokratien sind, Senegal, Tansania und Südafrika. Gleichzeitig hat er aber auch die Bühne benutzt, um eine klare Botschaft ins Nachbarland, ins südliche Nachbarland Simbabwe abzusetzen. Er hat Robert Mugabe, den dortigen Staatspräsidenten, klar aufgefordert und eben mit deutlichen Worten seine Bevölkerung nicht mehr zu schikanieren. Dazu würde eben gehören, dass am Ende Juli in Simbabwe faire und freie Wahlen durchgeführt werden und dass keine Menschen in Simbabwe mehr diskriminiert werden. Ich glaube, Obama spielte damit ebenfalls auf die Homosexuellen an. Mugabe pflegt, die Homosexuellen oft mit Schweinen und Hunden zu vergleichen und denke, das war eine klare Botschaft von Obama an Mugabe.
Südafrika ist in diesen Tagen sicher ein Land im Ausnahmezustand. Der US-Präsident als Gast und die große Ikone Mandela im Sterben. Können Sie diese spezielle Atmosphäre in Johannesburg beschreiben?
Ich denke, man spürt die Überforderung in diesem Land. Also die Leute sind überfordert, das südafrikanische Protokoll ist überfordert mit zwei grossen Ereignissen, die überhaupt nicht zusammenpassen wollen. Das ist auf der einen Seite der lange Abschied. Also die Menschen sind traurig. Mandela ist nicht einfach ein Staatspräsident, ein Vergangener, sondern für viele eben der Vater dieser Nation, ein Versöhner, ein Friedensstifter. Also die Menschen vergleichen ihn oft mit Jesus. Sie sind auch sehr traurig, was in Pretoria in diesem Spital passiert. Man weiß nicht genau, was dort passiert. Viele wünschen sich auch, dass dieser große alte Mann nun einfach friedlich von dieser Welt gehen kann. Das haben mir viele gesagt. Gleichzeitig kreisen am Himmel Helikopter, militärische und polizeiliche Helikopter für die Sicherheit des Präsidenten, der am Landen ist. Ich war vor einer Stunde noch in einer Demonstration von Muslimen, die gegen Obama protestierten, beziehungsweise vor allem die Politik der Amerikaner hier auf dem Kontinent mit den Drohnen. Diese Demonstration wurde plötzlich mit Blendgranaten aufgelöst. Also es sind zwei Filme, die dann nebeneinander ablaufen, die überhaupt nicht zusammenpassen wollen.
Das war unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Die Sozialdemokraten haben heute in Freiburg mit einer 80-prozentigen Mehrheit unmissverständlich die Ja-Parole beschlossen. Die Ja-Parole für die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht. Der Wehrpflicht, wie sie in Artikel 59 der Bundesverfassung verankert ist. Aus Freiburg, Raphael von Matt.
Kühl und nass ist es heute in der Altstadt von Freiburg. In der Grönette, dem alten Kornspeicher der Stadt, geht es dagegen hitzig zu und her. Die Sozialdemokraten debattieren über die Abschaffung der Wehrpflicht.
Stramm gezogen, gehorsam und stumm sollen die jungen Männer sein. Die Armee zementiert konservative Familienformen. Ganz nach dem Credo: Frau an den Herd, Mann an die Front. Diese Zeiten sind vorbei. Befreien wir also die Männer von dieser Pflicht, sagen wir also Ja zu einer freien Gesellschaft, sagen wir Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht. Ich danke euch.
Und die SP-Frauen bringen die Gleichberechtigung ins Spiel.
Schneiden wir diese alten Zöpfe der Wehrgerechtigkeit und auch der Männlichkeit ab und schreiten auch in der Armeefrage in eine zeitgemäße, moderne und geschlechtergerechte Zukunft.
Die SP-Delegierten nennen vor allem zwei Argumente, weshalb die allgemeine Wehrpflicht heute überflüssig sei. Sie führe zu einer Armee, die erstens zu groß und zweitens zu teuer sei. Die SP hatte schon immer ein gespaltenes Verhältnis zur Armee, besonders seit dem blutigen Militäreinsatz gegen Arbeiter beim Generalstreik von 1918. Dennoch stellte sie sich während des Kalten Krieges hinter die Landesverteidigung und die Milizarmee. Doch die Zeiten hätten sich geändert, sagt dieser SP-Delegierte aus dem Kanton Aargau.
Wir haben einfach eine real geänderte Bedrohungslage in der Schweiz und in Europa. Die Berliner Mauer ist bekanntlich gefallen. Unsere Armee ist übergroß, sie muss verkleinert werden. Wir haben heute mit der Wehrpflicht zu viele Wehrpflichtige. Das ist das Thema.
Im heutigen System bildet die Armee weiterhin eine Klammer der Gesellschaft, sagen dagegen die Verfechter der Wehrpflicht, so etwa die bürgerlichen Parteien. Doch dieses Argument verfängt bei den Genossen in Freiburg nicht mehr. Nicht einmal mehr jeder Zweite leiste noch Wehrdienst, sagt dieser Berner Sozialdemokrat.
Es ist eine kleine Minderheit, es ist eine Illusion, auf diesem Wege heute eine Klammer zwischen Armee und Volk herzustellen.
Im Gegenteil, heute sei die Wehrpflicht nicht fair, sondern diskriminierend, weil die Frauen keine Dienstpflicht kennen. Dennoch sind nicht alle SP-Delegierten für die XOA-Initiative. Eine Minderheit in der Partei befürchtet, dass eine freiwillige Armee die falschen Leute anziehen würde.
Wollt ihr wirklich unsere Armee den Machos und Rambos überlassen? Diejenigen, die immer wieder für Negativschlagzeilen sorgen. Offiziere, die auf Poster mit nackten Frauen geschossen haben, wie vor einigen Jahren im Jura. Eine Armee mit Hurra-Patrioten macht mir Angst.
Doch Juso-Präsident David Roth widerspricht.
Wir wollen eine freiwillige Miliz. Und eine freiwillige Miliz heißt eben nicht, dass da eine Horde von Rambos zusammengepfercht ist und nur darauf wartet, um auf die Bevölkerung losgelassen zu werden, sondern es bedeutet eben auch, dass es wie heute jene, die interessiert sind am Militärdienst, das allenfalls tun würden.
Und SP-Präsident Christian Löfra verweist darauf, dass in Europa zahlreiche Länder, wie etwa Deutschland, die Wehrpflicht sistiert haben. In der Schweiz wollen hingegen der Bundesrat und die bürgerlichen Parteien die Wehrpflicht beibehalten. Die Initiative komme halt einfach von der falschen Seite, glaubt Löwra.
Es gibt etwas wie ein Pavlovscher Reflex, weil diese Initiative vom XOA kommt und man ist rechts daran gewohnt, alles abzulehnen, was von der XOA kommt. Aber wenn ich feststelle, was rundherum geschehen ist, dann stelle ich oft fest, dass bürgerliche Politiker gerade die Wehrpflicht aufgehoben haben. Diese Diskussion muss geführt werden. Wir können nicht einfach alleine in Europa die Armee unserer Großeltern weiter aufrechterhalten.
Die SP-Delegierten folgen ihrem Präsidenten und fassen mit 94 zu 20 Stimmen die Ja-Parole zur Wehrpflichtinitiative.
Aus Freiburg, Raphael von Matt. Ein Jahr Mohamed Mursi. Dieser Jahrestag der Amtseinsetzung bringt die politische Temperatur in Ägypten wieder zum Sieden. Die Opposition kritisiert Mursi und die Muslimbürger massiv. Matthias Kündig hat darüber mit Professorin Maris Tadros gesprochen, die sich intensiv mit der Muslimbruderschaft befasst hat und jüngst ein Buch über die Organisation veröffentlicht hat.
Ihren langjährigen Wahlslogan «Islam ist die Lösung» verwenden die Muslimbrüder mittlerweile nicht mehr. Kein Wunder, sagt Maris Tadros. Die Lebensbedingungen der meisten Ägypterinnen und Ägypter haben sich unter Präsident Mursi massiv verschlechtert. Armut und Unterernährung nehmen zu, ebenso die Kriminalität.
Rather what we have seen is the increased impoverishment of Egyptian citizens.
Schuld sei in den Augen vieler Ägypterinnen und Ägypter, aber nicht in erster Linie der Präsident, denn es gebe genügend Beweise, dass Ägypten nicht vom Präsidentenpalast aus regiert werde, sondern vom Politbüro der Muslimbrüder.
The policy making apparatus, the powerhouse of the Muslim Brotherhood, the guidance bureau.
Die größte islamistische Organisation des Landes habe ihre Strahlkraft in der Bevölkerung verloren. Früher hätten die Muslimbrüder Kritik noch mit der Religionskeule abwehren können. Wer uns kritisiert, kritisiert den Islam. Doch diese Monopolisierung der Religion werde nicht mehr akzeptiert, sagt Politologin Maris Tadros. Millionen von Muslime sagten heute, ihr verkörpert nicht den Islam, ihr habt ganz einfach eure Versprechen nicht eingehalten.
It is the millions of Muslims in Egypt that are telling the Muslim Brotherhood, you are not the guardians of Islam. We as Muslims oppose you and reject you because you have failed to.
Noch vor zwei Jahren prophezeiten viele Politologen im In- und Ausland, ist das repressive Regime von Hosni Mubarak erst einmal weg, wird aus der straff geführten Muslimbruderschaft eine gemäßigt islamistische Partei nach türkischem Vorbild. Doch das Gegenteil sei eingetreten, konstatiert Maris Tadros. Die Organisation habe sich noch stärker eingeigelt und die Reihen geschlossen. Reformwillige, vor allem junge Muslimbrüder, wurden konsequent ausgeschlossen.
The Muslim Brotherhood is able to thrive in a fairly free setting, that they would then become more transparent and that they would then adopt measures to reform.
Bis heute habe die Muslimbruderschaft eine autoritäre Führungsstruktur. Widerspruch ist unerwünscht. Das allmächtige Politbüro werde dabei schon seit Jahren von konservativen Hardlinern dominiert. Unter Mubarak habe man sich gegen außen aber bewusst gemäßigt präsentiert. Gezielt habe man Reformer und Moderate vorgeschickt, um Gegner im In- und Ausland zu beruhigen. Nach der Machtübernahme habe sich die konservative Führung des moderaten Mäntelchens aber wieder entledigt.
The reformist wing was there simply for international public consumption, to tell the people that if Mubarak goes, if we come to power, we are a progressive reformist minded movement that can lead Egypt forward.
Wegen ihrer konsequenten Abschottung habe das Politbüro den Kontakt zur breiten Bevölkerung verloren. Das zeige sich daran, dass der Präsident selbst Bürger, die gegen Stromausfälle protestierten, als bezahlte Gauner und Agenten des Westens beschimpft, sagt die ägyptische Politologin.
And I think this kind of lashing out against the people who are unhappy with your regime by claiming that they are thugs, by claiming that they are agents of the West.
Die Beschimpfungen und unverhüllten Drohungen, die Präsident Mursi in seiner letzten Rede an die Nation ausgestoßen habe, erinnerten sie an die letzten Tage von Hosni Mubarak, sagt Maris Tadros. Hinter den Kulissen versuchten die Muslimbrüder seit Wochen, den Sicherheitsapparat des Landes, Polizei und Geheimdienst zu kontrollieren. Die eigenen Anhänger seien vorbereitet worden auf Konfrontationen mit der Opposition, auch mit Waffen.
That they would not defect against them. I think backstage they are preparing and arming their followers.
Ägypten stehe vor einem Wendepunkt. Eine Schlüsselrolle komme dabei erneut der Armee zu, ist Maris Tadros überzeugt. Unterstützt sie weiterhin den Präsidenten oder schlägt sie sich auf die Seite der Demonstrierenden?
Der Beitrag von Matthias Kündig. Ist ein Jahr Mursi also ein verlorenes Jahr für Ägypten? Das ist auch Thema der Wochensendung International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr auf Radio SRF 1. Baby-Revolution heißen die Proteste, die in Bosnien zurzeit Menschen auf die Straße bringen. Sie richten sich gegen eine Politik, die sich nur um sich selbst dreht. Und zwar auf eine so absurde Art, dass sogar Babys darunter leiden. Und das war für die Bosnier zu viel. Walter Müller.
Der dreiwöchige Protest hat schnell den Übernamen Babyrevolution erhalten. Denn Neugeborene sind besonders hart vom Unvermögen der bosnischen Politiker betroffen. Im Parlament des Gesamtstaates konnten sich Bosniaken, Kroaten und Serben nicht auf ein Gesetz zu Sozialversicherungsnummern einigen. Deshalb können Neugeborene seit Februar nicht mehr registriert werden, womit sie auch ohne Krankenversicherung sind und keinen Pass bekommen können. Als bekannt wurde, dass ein schwer krankes Baby deshalb nicht zur Behandlung nach Deutschland ausfliegen konnte, war die Zeit des stillen Duldens vorbei. Was auf Facebook begann, wurde am 6. Juni zum ersten Massenprotest. Eltern, Kinder, Studentinnen, Arbeiter, Rentnerinnen und Bürolisten kamen. Bosniaken, Serben, Kroaten versammelten sich vor dem Parlament, hunderte Taxifahrer blockierten die Straßen. Das Baby war der Auslöser für den Aufstand, sagt Amira Sadikovic später am Telefon. Sie ist Englischdozentin an der Philosophischen Fakultät der Universität in Sarajevo.
This was just a reaction, a very spontaneous reaction by people who had no political agenda, who had simply had enough of politicians not doing the jobs they are paid to do, to the detriment of the people.
Das war eine spontane Reaktion von Menschen ohne politische Agenda. Sie haben genug von Politikern, die ihren Job nicht machen, für den sie bezahlt werden, für den Dienst am Volk. Sadikovic organisierte eine Solidaritätserklärung der bosnischen Intellektuellen unter dem Titel «Auch die akademische Gemeinschaft wacht auf». Erstmals seit Ende des Bosnienkrieges wehren sich Bosniens Bürgerinnen und Bürger gemeinsam gegen die Ignoranz ihrer politischen Elite. Die Abgeordneten verdienen sechsmal mehr als der Durchschnittsverdiener, die großzügigen Spesen nicht mit eingerechnet. Sie konnten es sich bisher aber erlauben, in einem Jahr nur 5 Gesetze zu verabschieden. Die politischen Vertreter der Kroaten, Serben und Bosniaken blockieren einander, wo sie nur können. Das Land steht still. Bosniens Politiker und Politikerinnen setzen immer auf die ethnische Karte und gewinnen damit, zumindest bisher.
Ethnic division is an excuse not to do anything, not to take responsibility, not to take the difficult steps to make the country move forward.
Die ethnische Trennung des Landes ist nur eine Entschuldigung für das Nichtstun, Verantwortung zu übernehmen und mit schwierigen Entscheiden das Land vorwärts zu bringen, sagt Sadikovic weiter. Deshalb stellen die Demonstranten alle Politiker an den Pranger. Der Protest kennt keine Trennung nach Volksgruppen, vom Elend sind alle betroffen. Die ethnische Trennung sei für das Volk keine Priorität.
Ethnic division is not a priority among the people. Ethnicity is something we all have. Identity is something we all have. But everyday life is what we also have.
Alle haben eine ethnische Zugehörigkeit und Identität, ja. Aber alle haben auch einen Alltag und der ist wichtiger. Die Sprachwissenschaftlerin Amira Sadikovic hofft, dass der jetzige Widerstand der Anfang eines anhaltenden Protestes ist. Sie will die eigennützigen Politikerinnen und Politiker jetzt zur Rechenschaft ziehen und nicht erst bei den nächsten Wahlen.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.